Guten Morgen. Ich habe euch heute mal, du musst ein bisschen was tun. Ich habe heute euch mal ein paar Bilder mitgebracht und lade euch ein, am Anfang, das ist immer drauf zu gucken, das heißt, am Anfang sind es zwei Karikaturen eher. Und ihr sitzt gerade so in kleinen Grüppchen. Vielleicht habt ihr dann Lust, gleich mal so ganz kurz in diesen, du kommst draußen noch drumherum, so in kleinen Grüppchen einen Moment mal drüber zu sprechen, was ihr gerade seht. Mit dem ersten fangen wir einfach mal an. Ich hoffe, das ist echt, nee, das ist es nicht. Ach, genau, wunderbar. Zwei Extreme. Das erste Bild, so eine Art, super Power-Show heißt es da, mit aller Technik, die dabei ist, mit allem rhetorischen Glanz, den Prediger oder sonstige Leute dann so hinkriegen, und mit allen Hoffnungen und Erwartungen, hier passiert jetzt was. Hier passiert etwas Einzigartiges, Großes von diesem Gott her. Hier passiert etwas, das alle umhauen wird. Heilung war hier, von Heilung war hier in diesem Power-Gottesdienst auch die Rede. Und wir alle kennen bestimmt auch Berichte von irgendwelchen Gottesdiensten, von irgendwelchen Bewegungen, meistens eher in anderen Ländern, wo so unglaublich viel passiert, Menschen nach vorne im Gottesdienst kommen und dann, wie war das Bild hier, dann sehend werden oder aus dem Rollstuhl aufstehen oder sonst irgendwas machen. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht, aber ich merke, also so eine Powershow brauche ich nicht, aber das, was passiert, sichtbar, erkennbar, im Gottesdienst zum Beispiel oder auch bei anderen Gelegenheiten, da hätte ich nichts gegen einzuwenden. Also wenn jetzt jemand unter uns in sichtbarer oder auch anderer Art und Weise krank wäre, wir hier Gottesdienst feiern, Predigt hören, Lieder singen und jemand dann hinterher sagen kann, es geht wieder. Jetzt passiert's. Wäre doch klasse. Also ich fände das toll. Das zweite Extrem ist das, was wir hier haben. Man hat den Eindruck, warum sind die eigentlich da? Was machen die da eigentlich? Erwarten Leute was? Wie geht's euch? Also ihr seid ja nun heute hier. Ich gehe mal davon aus, dass ihr auch gewisse Hoffnungen und Erwartungen habt und jetzt nicht nur aus reiner Tradition oder reiner, auch frommen Tradition hier seid, so nach dem Motto, ja, sonntags geht man in den Gottesdienst. Ist ja auch nett, da sind nette Leute und wenn es gut geht, hält der Prediger auch eine vernünftige Predigt und auch sonst hinterher gibt's Kaffee und man begegnet sich, das ist ja auch nett. Stimmt, ist auch nett. Aber das kann ja wohl nicht die einzige Erwartung und Hoffnung sein. Ein drittes noch, da steht jetzt nicht so viel drauf. Bei der Vorbereitung habe ich das gefunden. Ja, das Bild, ganz anders. Gebet für Kranke. Ich stolperte über dieses Bild und dachte, okay, was ist das denn? Das sieht jetzt auch, ich weiß nicht, sieht eher so katholisch aus, oder? Irgendwie, genau. Und dann habe ich gedacht, also sind die Hände von Dürer wahrscheinlich, aber was ist denn das hier? Oder ist da irgend so eine charismatische sonst wie Gemeinde oder sowas? Nein, ich habe nachgeguckt, so eine ganz normale evangelische Kirchengemeinde. Gebet für Kranke. Und dann stand drunter, das steht, sieht man jetzt hier nicht, nächster Termin, 7. April. Und das hat mich etwas zusammenzucken lassen. Ich glaube, das ist das, was mich am meisten aufmerksam gemacht hat. Gebet für Kranke, das kennen wir. Wir beten ja auch, wenn Menschen krank sind. Ich habe jetzt gerade jetzt ja bei euch erlebt, hier die Zeit, wo ich hier bin. Matze, als du jetzt so krank warst, natürlich wurde jeden Sonntag hier gebetet. Und nicht nur wir am Sonntag haben wir das hier so gemacht, sondern ich bin der Überzeugung, auch viele von euch haben das ganz persönlich in ihren Gebetszeiten oder wie immer ihr das handhabt, mit eingebracht. Und wir freuen uns ja, dass du auch wieder einigermaßen gesund und munter hier bist. Gebet für Kranke, nächster Termin. Also so richtig machen wir jetzt. Und die ganze, was meinst du? Bis dahin darf man nicht krank werden. Ich habe dann nachgeguckt, das ist jeden Monat. Also einmal im Monat. Hier war das jetzt 7. April. Also, da ist eine Gemeinde, die sagt, wir kennen nicht nur Geschichten von Jesus, dass er Kranke gesund macht. Wir kennen nicht nur Erzählungen von sonst wo aus der Geschichte oder der Welt, dass Gott Dinge verändert und manchmal sogar so, dass wir sagen, das ist ein Wunder. Nein, wir entdecken hier etwas, was wir nach Termin praktizieren, was also regelmäßig und selbstverständlich und geordnet in unser gemeinsames Leben als Schwestern und Brüder und als Gemeinde hineingehört. Auf der Homepage dieser Gemeinde steht dann: Wir glauben, dass Gott Gebete erhört. Wir glauben auch, dass Gott heute noch Heilung schenkt oder schenken kann. So. Wir sind überzeugt davon, dass er dazu medizinisches Personal befähigt. Wir glauben aber auch, dass er heilen kann, wann, wie und wo es seinem souveränen Willen entspricht. In der Bibel werden wir immer wieder aufgefordert, für Kranke zu beten. Dazu möchten wir Ihnen einmal im Monat ganz konkret die Möglichkeit bieten. Die nächste Gelegenheit ist am Samstag, also nicht im normalen Gottesdienst, am Samstag, dem 7. April, von 15 bis 16 Uhr bei uns in der evangelischen Kirche. Da steht jetzt ein Ort, das scheint wohl eher so ein Dorf zu sein. Dort werden Mitarbeitende, die schon lange im Gebetsdienst tätig und darin geschult sind, gerne für Sie da sein und für Sie beten. Wir versprechen nichts, aber wir beten sehr gerne für Sie. Soweit das, was hier auf dieser Homepage stand. Das hat mich, merkt er ja, darum spreche ich davon, angesprochen. Das hat irgendwas bei mir ausgelöst. Das Bibelwort für heute ist aus dem Jakobusbrief, Kapitel 5. Was ist das Falsche da? Leidet jemand unter euch, der bete? Ist jemand guten Mutes, der singe Psalmen? Ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihn beten und ihn salben mit Öl in dem Namen des Herrn? Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Ich glaube, die allermeisten von uns kennen diesen Abschnitt aus dem Jakobusbrief. Die allermeisten von uns kennen diese Praxis, dass wir füreinander beten. Und ich habe es ja eben schon erwähnt, das tun wir auch. Und doch habe ich den Eindruck, wir bewegen uns manchmal zwischen diesen, na vielleicht nicht ganz zwischen diesen Extremen, aber zwischen diesen Polen. Dieser begeisternden, damit mit allem und allem Mitziehenden und mit dieser Erwartung, jetzt Gott, jetzt. Jetzt muss was passieren, das ist versprochen. Und dafür sind wir heute hier in diesem Gottesdienst, sonntags morgens um 10, bei Sonnengottesdiensten dann bis 12. Und wenn jetzt dieser Gottesdienst zu Ende ist, dann. Und im anderen. Dass man da sitzt und denkt, ja, tolle Geschichten. Aber ist das wahr? Also ist das wahr in dem Sinne, dass das heute so auch noch geht? Sind das nicht nur alte Geschichten? Jakobus ist unter den Briefschreibern des Neuen Testaments, man könnte so sagen, der Praktiker. Der so die Grundlagen hat, was macht eigentlich lebendigen Glauben aus, und der seiner Gemeinde jetzt sagt, nun macht's mal und tut's mal. Ihr habt es doch alles gelernt, ihr wisst doch alles, ihr kennt doch alles. Wir leben doch auf diesem Fundament des Kommens Gottes in diese Welt, in Jesus Christus. Wir leben auf diesem Fundament, dass wir erlöst und befreit sind. Wir leben auf diesem Fundament, dass der Heilige Geist in uns wirkt und uns in uns Gottes Kraft wirkt, nicht nur in uns, sondern auch für uns und für andere. Das ist doch unser tiefstes Fundament. Nun macht es mal. Nun rechnet auch damit. Nun lasst das nicht nur eine theoretische Wirklichkeit sein, sondern eine ganz praktische. Jakobus ist da der Praktiker unter den Briefschreibern. Und in seinem Brief geht es ganz viel um Alltags- und Verhaltensfragen, sowohl in der Gemeinde als auch in der privaten Existenz. Und wenn wir genau hinschauen, dann sieht man, das sind gar nicht irgendwelche großen Dinge. Also hier ist eben nicht der Superpower-Sondermensch, der irgendwas herausruft, sondern hier ist einer, der das Leben kennt, der die Gemeinde kennt. Und natürlich Gott. Und er sagt, das, was unseren Glauben ausmacht, ist auch etwas ganz Alltägliches, in diesem Sinne ganz Praktisches. Es sind keine Dinge, die einen überfordern. Sie sind eben im Leben und im Glauben normal. Man kann sie ganz praktisch umsetzen, aber das tut nun auch. Und ich möchte uns heute Morgen daran auch wirklich nochmal daran erinnern. Es ist immer gut und richtig, die guten Grundlagen zu haben. Dazu gehört aber eben auch, sich auf diese Grundlagen wirklich einzulassen und damit auch zu rechnen und damit zu leben, dass es sich auf diesen Grundlagen wirklich auch leben lässt. Gottes Wort ist gut und praktisch und wirksam. Aber meistens wirkt es eben nicht so einfach automatisch, sondern dann, wenn wir es ganz bewusst in unser Leben hineinnehmen und tun. Und dann erfahren wir auch etwas von seiner Wirklichkeit. Christlicher Glaube ist ja auch kein Schicksalsglaube, der einfach alles laufen lässt, wie es nun einmal läuft, sondern Christen laufen Christus nach. Jesus hinterher, folgen ihm nach, leben nach seinem Wort. Und das heißt, jede Lebenslage kann und soll uns näher zu Gott bringen. Und darin erleben wir den Segen Gottes. Und eine Lebenslage, die der Briefschreiber Jakobus hier vor Augen hat, ist eine, die ihm und uns eben immer wieder begegnet. Da ist davon die Rede, dass er sagt, leidet jemand. Wörtlich, leidet jemand etwas Böses, Schlechtes. Er leidet jemand Unglück oder Schaden, Nachteile, wird misshandelt oder geplagt. Erleidet er eine Niederlage oder seelische Belastung, der bete. Das, worunter wir leiden, soll nicht eingeschlossen sein, nicht bei uns, in uns drin, sondern es soll raus. Die Bibel hat ja nicht das Bild, das wir manchmal so in uns tragen, so eines Menschen, der in allem gelassen und ruhig, früher nannte man das stoisch, durchs Leben geht. Oder so ganz modern, so ein Coolsein. Oh, kann mich alles irgendwie nicht richtig treffen und zumindest will ich jetzt nicht unbedingt andere Leute daran teilhaben lassen. Die Psalmen erzählen uns da schon eine andere Geschichte und Jakobus in gewisser Art und Weise eben auch. Nein, wenn dich etwas trifft, dann meine nicht, du müsstest das in dir alleine tragen. Was meint er, warum uns Gott in unserem Glauben nie alleine sieht, sondern immer mit anderen zusammen? Glauben funktioniert in Anführungsstrichen eigentlich nur richtig mit anderen zusammen. Dieser moderne Blick, ich und mein Gott, der ist in vielem schief. Nein, Glaube funktioniert erst richtig oder besser mit anderen zusammen, mit Schwestern und Brüdern. Denn die anderen können manchmal das, was ich jetzt nicht kann. Vielleicht kann ich gar nicht beten. Jetzt. Oder vielleicht ist Beten sowieso nicht das Erste, was mir so liegt. Gibt auch da ja bei uns Unterschiede. Manche beten zutiefst von Herzen und immer und so irgendwie, das ist für sie eine ganze Lebenswirklichkeit. Für andere unter uns ist das immer ein Termin, so morgens oder sonst irgendwie mal oder im Gottesdienst und sonst taucht das nicht ganz so viel auf. Das kann sehr unterschiedlich sein. Und wie gut, wenn man dann jemanden hat, der mich da mitnimmt, der mich an die Hand nimmt, der mich mit auf diesen Weg nimmt des Gebetes und der Verbindung mit meinem Herrn. Wenn ich selber aus der Situation heraus nicht kann, oder weil das irgendwie nicht so ganz meins geworden ist bisher. Es ist gut, wenn wir Menschen haben, denen wir uns mit unseren Nöten, Leiden und Problemen anvertrauen dürfen. Damit sage ich euch ja gar nichts Neues, aber ich erinnere euch heute daran nochmal. Es ist nicht gut, auf der anderen Seite, wenn du deiner ganzen Umgebung die Ohren voll jammerst oder als Klagemann oder Klagefrau dein Leben führst und dich bei jedem und über alles beschwerst. Aber es ist gut, wenn du alles Gott sagst, so wie es ist. Leidet jemand unter euch, der bete? Alleine und mit anderen. Da Jakobus wahrscheinlich bei Christen voraussetzt, dass sie sowieso beten, sowieso im Gespräch mit Gott sind, wird hier wohl an eine besondere Situation und, wie soll man sagen, vielleicht an ein besonders intensives Gebet oder Gebeten gedacht sein. Und das können wir ja aus den Psalmen lernen, wie Menschen alles vor Gott ausbreiten. Es herausweinen und herausschreien, wenn nötig. Darum bring das, was dich quält, vor Gott und lass es dort. Dann wird dich auch vielleicht die Not stark machen, weil es die Beziehung zu Gott stärkt und Gottes Kraft dir zufließt und so zur Hilfe wird. Leidet jemand, der bete. Also mach's. Mach's ganz praktisch. Denn Gott wartet nur darauf. Termin. 7. April. Na, ist jetzt ein bisschen lange hin. Vielleicht nehmen wir dann den 17. Oktober oder sowas. Ist jemand guten Mutes, guter Dinge, geht es ihm äußerlich und innerlich gut, ist er gesund und fröhlich, der singe Psalmen und Lobsinge. Jo. Unter der Dusche oder anderswo. Und lasst uns das nicht selbstverständlich nehmen. Denn so selbstverständlich ist es, das Gute eben so einfach so hinzunehmen. Das Gute, das uns unsere Tage einfach eben gelingen lässt, wo wir morgens aufstehen und denken, jo, jetzt ist Arbeit dran und sonst wie und ich freue mich und dann kommt man nach Hause und abends geht's gut und am Ende des Abends denkt man, jo, alles gut. Gab jetzt nichts Besonderes, aber ja, gut. Das ist oft so selbstverständlich. Das andere, dass uns irgendwie was querkommt, das merken wir dann immer ganz schnell. Aber dass nichts querkommt, dass wir Kraft haben, dass wir nette Menschen um uns haben, dass unser Glaube nicht irgendwie eingeschränkt und gestört ist, das ist so. Das geht so. Ist jemand guten Mutes, der singe. Das Gute, natürlich auch das Gute, darf und soll mich Gott näher bringen. Und die Nähe Gottes ist ja das Geheimnis eines erfüllten und eines kraftvollen Lebens, das auch immer mehr heil werden will. Ein erfülltes und kraftvolles Leben, das heil wird, das hängt eben sicherlich auch mit dieser inneren Haltung zu Gott zusammen, also mit diesem, ich stehe vor dir und sage, ich lobe dich, ich danke dir, ich freue mich bei dir zu sein, es ist so gut, deine Nähe zu spüren. Das dürfen wir eben in gleicher Weise einüben, sagt Jakobus hier. Ganz praktisch. Tut das. Wenn es dir gut geht, dann lob singe, singe Psalmen. Und das Wort, das Jakobus hier benutzt, taucht sonst ganz selten in der Bibel auf. Und zwar ist es so ein Wort, das beschreibt, ich lobe und preise und mache Gott damit groß. Singen und loben als Zeugnis der Größe Gottes. Wem es gut geht, der lob singe. Singe Psalmen vor anderen in der Gemeinde oder allein oder laut im Herzen. Und meistens kann man das nicht so gut, wenn man so wie bei dem zweiten Bild da so in der Reihe sitzt und Halleluja, Gott ist groß. Ich bin jetzt nicht so ein Freund von Rapmusik, also das war jetzt eben nicht so mein Ding. Andere mögen das eher, aber darum gibt es ja auch so unterschiedliche Musik des Lobpreises. Darum gibt es ja so unterschiedliche Dinge Formen und Arten, in denen man sich dann auch wiederfinden kann. Das auch, aber das gehört jetzt nicht dahin. Leben im Lobpreis in den guten Tagen. Das sagt Jakobus. Es gibt auch den Lobpreis aus der Tiefe in schlimmen Tagen. Aber das ist hier jetzt noch nicht mal dran. Jakobus ist Praktiker. In guten Tagen kannst du das und dann machst du das bitte. Und da geht es auch nicht um Stilfragen, ob ich mich hinten hinstelle und die Arme hochmache oder, was nicht so richtig gut ist, still auf dem Stuhl sitze und so mache. Das funktioniert meistens nicht so richtig. Ob ich irgendwas sonst mache, das ist nicht das Entscheidende. Es geht um die Beziehungsfrage, dass wir betend und lobend etwas zu Gott hinbringen und singen von ganzem Herzen. Ihn zu ehren, ihm zu danken. Das gehört sich einfach so, würde Jakobus sagen, und das baut uns auf und macht uns stark. Und das Dritte, ist jemand unter euch krank? Also auch hier ist Jakobus erstmal ganz Praktiker. Er sagt, wenn das so ist, und setzt damit voraus, dass das so ist. Ist jemand unter euch krank? Dann. Es hat in der Christenheit ja immer wieder den Gedanken gegeben, wenn Gott wirkt in dieser Zeit und unter uns und wenn der Glaube da ist, dann dürfte es eigentlich sowas wie Störungen und Einschränkungen und Krankheit nicht geben. Das ist natürlich ein großartiger Traum. Und da ist in dem Sinne ja auch was dran, dass Gott ja durchaus sagt, wenn die Beziehung ganz und gar in Ordnung ist, dann hat nichts Schwaches und Krankes mehr einen Platz. Aber die Bibel sagt uns eben, das ist noch nicht so. Es kommt diese Zeit am Ende der Tage. Dann, wenn Gott ganz und gar alles vollendet hat und wieder erneuert hat, dann, das kennt ihr, dann gibt es keinen Tod mehr und keine Tränen und kein Leid mehr, so sagt es Johannes in der Offenbarung. Aber das ist noch nicht so. Und darauf macht uns die ganze Bibel immer wieder aufmerksam. Wenn jemand unter euch krank ist, sagt es Jakobus hier. Und er guckt in die Gemeinden hinein und sieht, es ist so. Da ist jemand krank. Das ist also kein Makel des Glaubens, keine Einschränkung des Glaubens, sondern es ist so. Und meistens ist es sogar müßig, darüber nachzudenken, wo kommt das denn eigentlich her oder warum ist das so? Es ist einfach so. Man kann körperlich, seelisch, geistlich schwach, kraftlos und krank sein. Eben ohne Kraft, ohne Mut und Vermögen. Das gibt es unter uns Christen. Und die Schwachheit kann so groß sein, dass man selber kaum noch etwas tun kann, auch selber kaum noch glauben und beten kann und schon gar nicht mehr in die Gemeinde kommen. Ich habe das ja schon mal erzählt, als wir in Karlsminde waren. Für mich gehört es, seitdem ich zum Glauben gekommen bin, das ist so in den Teenagerjahren gewesen, zur großen Selbstverständlichkeit, sonntags morgens oder also sonntags in den Gottesdienst zu gehen. Ich war damals noch Konfirmand, so wie ihr beide, da bin ich so zum Glauben gekommen. Und von dem Moment an bin ich eigentlich immer, wenn es irgendwie möglich war, sonntags in den Gottesdienst gegangen. Selbst wenn ich dann in den älteren Teenie-Zeiten dann noch die Nacht sehr kurz war. Und bei uns in der Kirchengemeinde fing der Gottesdienst um 9:30 an. Da war ich dann oft auch der Einzige in dem Alter, in dem Gottesdienst. Also es ist eine pure Selbstverständlichkeit. Und vor 3 Jahren hat sich meine Depression, die ich schon lange habe, so zugespitzt, dass ich von einem auf den anderen Tag nicht mehr konnte. Und ich bin dann aus dem Dienst raus und aus anderen Sachen raus und fast ein Jahr lang nicht im Gottesdienst gewesen. Stellt euch das mal vor, das hat man 50 Jahre lang gemacht. Sehr selbstverständlich, automatisch. Es ging gar nicht anders. Selbst wenn ich im Urlaub war in Dänemark, ich kann ja kein Dänisch, sind meine Frau und ich immer in den Gottesdienst gegangen. Wenigstens Vater Unser und so ein paar Sachen konnte man mitsprechen, weil man wusste, das funktioniert jetzt. Und dann 1 Jahr lang überhaupt nicht. Das gibt es. Dass man nicht mehr kann, dass man krank ist, dass Dinge dazwischen stehen. Und Jakobus sagt dann hier, wenn das so ist, wenn bei dir in deinem Leben durch Krankheit und Unvermögen und was weiß ich, Dinge so aus dem Ruder gelaufen sind, dann bete. Und wenn das Beten nicht mehr geht, das war bei mir zum Teil auch so, dann rufe jemand, der es kann. Hier heißt es die Ältesten. Ihr wisst, das sind jetzt nicht die Lebensältesten gemeint, sondern die Verantwortungsträger der Gemeinde. Der rufe die Ältesten, dass sie gemeinsam mit dir vor Gott stehen, dass sie Klarheit ins Leben hineinbringen und dir im Gebet beistehen und sagen, du bist jetzt nicht alleine und Gottes Kraft ist für dich da. Wenn jemand krank ist, der rufe eben zu sich die Ältesten. Und Gott wird handeln, ganz praktisch. Also dazu ist Jakobus eben der Praktiker. Gott ist auch praktisch. Wenn jemand krank ist, der rufe zu sich die Ältesten, dass sie über ihn beten, mit ihm beten, für ihn beten, ihm die Hand auflegen und salben. Das sind nun so Dinge, die uns als ordentliche evangelische Lutheraner eher ein bisschen fremd sind. Nichtsdestotrotz, das gehörte damals sehr selbstverständlich zu den Glaubenswirklichkeiten dazu und wir dürfen das auch wieder entdecken. Die machen das übrigens auch, habe ich gelesen, da sind dann Leute mit Öl und Hand auflegen. Das darf man auch, glaube ich, wieder einüben, weil es uns gut tut, auch etwas zu spüren, zu erfahren, zu riechen, etwas von Kraft mitzukriegen. Ich lade euch dazu ein, Gott lädt uns dazu ein. Das ist nichts Fremdes, etwas Merkwürdiges, was nur bestimmte Gemeinden oder bestimmte Frömmigkeit machen. Das steht hier sehr selbstverständlich. Wenn das so ist, bleib nicht alleine, sondern rufe die aus der Gemeinde, die damit vertraut sind und die damit beauftragt sind. Die Ältesten übrigens sind jetzt nicht hier automatisch die Leute, die eine Heilungsgabe haben, sondern die Ältesten sind Leute, die ein Amt haben, nicht eine Gabe. Also Gott überträgt diese Aufgabe des Betens für Kranke nicht automatisch Leuten, die eine besondere Geistesgabe haben, sondern überträgt es der Gemeinde. Die ist dafür verantwortlich, Menschen dafür zu ermutigen und dazu auszurüsten und dazu einzuladen, das zu üben und zu tun. Sie sollen über ihn beten, ihn salben mit Öl und mit Öl im Namen des Herrn. Salben heißt ja in der Tradition der Bibel immer, einen Menschen in besonderer Weise von Gott her anrühren. Könige werden gesalbt, David zum Beispiel, andere. Und damit wird klar, dieser Mensch ist jetzt von Gott in besonderer Weise gesehen und beauftragt. Eben Kranke werden gesalbt, dass sie etwas mitbekommen und spüren, dass da jetzt Menschen vor ihm nicht nur sind, die irgendwie mit eigener Kraft etwas tun, und auch das Öl wirkt nicht an sich, selbst wenn es aus Jerusalem oder aus Israel von irgendwelchen Bäumen kommt, sondern der Herr wirkt durch die Ältesten und das Öl. Warum? Weil er es so gesagt hat. Und wie? Das weiß ich nicht. Ob es wirkt, das erfahren wir nicht durch Diskutieren oder Abwarten, sondern durch Tun. Zunächst mal ganz schlicht, schaden kann es ja nicht, oder? Es dürfte wahrscheinlich keine schädlichen Nebenwirkungen haben, wie das ja im Medizinzettel von Medikamenten immer steht. So eine lange Liste, und sterben kann man an jedem Medikament, aber beim Gebet für Kranke ist das vermutlich jetzt eher nicht so. Also viel Schlimmes kann bei einer Salbung mit Öl und dem Handauflegen wohl nicht passieren, aber dafür viel Gutes. Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen, der Herr wird ihn aufrichten, und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Wie Gott hilft? Keine Ahnung. Ich habe Menschen gesehen, die sind tatsächlich wieder aufgestanden. Oder je nachdem, was war. War es weg. Ich möchte am Schluss eine kleine Geschichte oder nein, eigentlich eine Erfahrung wiedergeben, die ich auch bei der Vorbereitung gelesen habe, gefunden habe. Da schreibt eine Pastorenkollegin von einer, auch zum Thema Gebet, und sagt, dass sie dieses Gebet, diese Art des Betens von zwei Menschen kennengelernt hat oder das dazu ermutigt worden ist, Erfahrung gemacht hat. Und von der zweiten schreibt sie: Barbara, meine andere Lehrmeisterin in Sachen Gebet, war eine freiwillige Mitarbeiterin in der Frühlingsferienwoche für Kinder und beim alltäglichen Krippenspiel. Sie hatte zwei liebenswürdige Buben, das klingt jetzt irgendwie österreichisch oder so, die Jahr für Jahr dabei waren. Begleiteten sie ihre Mutter, dann nahmen sie selber am Programm teil und später engagierten sie sich als Hilfsleiter, also Mitarbeiter. Wir kannten uns gut. Barbara vertraute mir oft ihre Sorgen und Nöte an, ihre Angst um die Jungs. Ob sie es wohl schafften in der Schule, ob sie eine Lehrstelle finden, ob sie sich behaupten können im Leben. So. Eines Tages kommt der Anruf, du musst kommen. Es stellt sich heraus, dass Barbaras Ungeschicklichkeit, die sie seit einigen Wochen plagte, eine schlimme Ursache hatte. ALS, also auf gut Deutsch amyotrophe Lateralsklerose. Eine unheilbare Krankheit, die binnen weniger Jahre, so die Prognose, zum Tod führen würde. Und so war es dann auch. Nach 2 Jahren starb sie, die besorgte Mutter, die gleichaltrige Freundin. Du musst kommen, hatte sie am Telefon gesagt. Sie wollte, dass ich für sie betete. Sie hoffte auf ein Wunder. Sie glaubte an die Kraft des Gebets. Sie klammerte sich an die Heilungsgeschichten der Bibel und Berichte von heutigen Wunderheilern. War es da meine Aufgabe, meine Bedenken zu formulieren, sie zu enttäuschen, sie auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen? Ich konnte das nicht. Ihre Sehnsucht, ihr Wunsch, ihre Hoffnung auf Heilung haben mich berührt. Und so habe ich sie begleitet. In charismatische Heilungsgottesdienste, in die offene Kirche zum Handauflegen, an die Veranstaltung eines Wunderheilers. Oft war das nicht ganz einfach. Mit der Zeit konnte sie nicht mehr gehen, nicht mehr trinken, die Hände nicht mehr bewegen. Auf oft abenteuerliche Weise gelangten wir zu diesen Orten und Veranstaltungen, von denen sie sich alles versprach. Manchmal war es auch lustig, wenn wir den hindernisfreien Eingang einer Kirche nicht fanden oder wenn sich einer ihrer Jungs auf ihrem Schoß setzte und sie im Rollstuhl herumkurfte. Ja, es gab trotzdem auch viel zu lachen. Eins blieb die ganze Zeit: ihre wild entschlossene Hoffnung auf das Wunder, ein beharrliches Gebet. Und als sie den Kampf gegen die Krankheit verloren hatte, öffneten wir den Brief, den sie für uns geschrieben hatte, und ich las und verstand erst jetzt. Menschen werden nicht immer so gesund, wie sie sich das wünschen. Trotzdem passiert etwas. Das Gebet ist der Anfang des Wegs zur Heilung. Vielleicht anders, als wir uns das vorstellen. Wenn ich mir erlaube, krank zu sein, wenn ich meine Wunden zeigen darf und meine Sehnsucht leben. Barbara schrieb in ihrem Abschiedsbrief von ihrer großen Dankbarkeit für das Leben, das sie haben durfte, für ihren Partner, ihre Buben, ihre Freundinnen. Die Sorge um ihre Lieben hatte sie abgelegt. Und jetzt geht es ohne mich. Und es geht, schrieb sie. Und danke all denen, die mit mir zusammen an die Kraft des Gebets geglaubt haben und weiterhin glauben. Amen. Das habe ich jetzt gesagt, nicht die Barbara. Amen.